In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 26. November 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Typische Probleme bei einer OB-Wahl. Die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart zeigt erneut, wie unglücklich das bisherige Wahlrecht sein kann. Sarah Händel von Mehr Demokratie e.V. erläutert das Problem und empfiehlt eine Alternative. Quartiersladenbetreiberinnen über die Agro-Maskenmuffel-Aktion. Am Montag, den 16. November 2020, fand aus dem Querdenker nahen Spektrum eine maskenfreie Aktion im Quartiersladen in Freiburg-Vauban statt. Dabei forderten die 7 Maskenmuffel, ihrem angeblichen Recht dazu, maskenfrei einkaufen zu dürfen, nachzugeben und ihren Einlass zu gewähren. Die Stimmung wurde als äußerst aufgeladen beschrieben und auch Heil Hitler soll von einem Teilnehmer der Aktion gerufen worden sein. Radio Dreieckland sprach mit den beiden Betreiberinnen. Zu den inhaftierten Antifas in Stuttgart. Seit dem 4. November befindet sich ein weiterer Antifaschist in Untersuchungshaft. Die Verhaftung steht im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung mit dem rechten Zentrum Automobil. Über die Vorwürfe, den staatlichen Verfolgungswillen gegen Antifas, unterhielt sich Radio Dreieckland mit der Solidaritätskampagne notwendig.org. Doch zunächst zu den Nachrichten. Tigermücken breiten sich im Südwesten aus. Die aus Südostasien stammende Tigermücke kann bei Menschen Krankheiten wie Zika oder das Dengue-Fieber übertragen. Die Stechmücke wurde 2015 erstmals in Freiburg in einer Kleingartenanlage gesichtet. Inzwischen hat die Tigermücke den Großraum Stuttgart erreicht. Milde Herbst- und Wintertage sowie hohe Sommertemperaturen begünstigen die Ausbreitung in Deutschlands Südwesten. Der internationale Waren- und Personenverkehr brachte sie nach Europa. Im Missbrauchsfall Staufen gibt es nun doch Sicherungsverwahrung. Ein Junge wurde in Staufen Männern für sexuelle Dienste angeboten. Die Verbrechen an dem Jungen waren im Januar 2018 bekannt geworden. Die Mutter und ihr Freund hatten das Kind über 2 Jahre vergewaltigt und anderen Männern aus dem In- und Ausland gegen Geld für schwere sexuelle Gewalttaten überlassen. Einer der Vergewaltiger war 2018 wegen schwerer Vergewaltigung des zur Tatzeit 9-jährigen Jungen, Kindesmisshandlung und Zwangsprostitution zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Die erste Staatsanwältin, Nicola Nowak, erwirkte im Nachhinein jedoch vor dem Bundesgerichtshof eine Entscheidung, ob Sicherungsverwahrung angeordnet werden muss. Dem wurde nun stattgegeben. Im Staufener Missbrauchskomplex wurden zuvor bereits 8 Urteile gesprochen.
Ich bin jetzt verbunden mit der Landesgeschäftsführerin von dem Verein Mehr Demokratie in Baden-Württemberg, Sarah Händel. Hallo.
Guten Morgen.
Wir sprechen aus dem Anlass der OB-Wahl in Stuttgart. Da haben wir mal wieder das Problem in Baden-Württemberg. Eine OB-Wahl geht oftmals in die zweite Runde, weil keiner der Kandidaten oder der Kandidatinnen in der ersten Wahlgang mehr als 50% der Stimmen erhält. Was ist das Problem eurer Meinung nach an diesem Prozedere?
Ja, also es ist eben so, im ersten Wahlgang können natürlich ganz viele Kandidaten antreten, so viele wie möchten. Und dann wird eben geschaut, aber da ist es natürlich auch schon so, je mehr Kandidaten antreten, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass einer gleich über 50% der Stimmen hat. Und eben wir haben dann diese Eigenart, dass wir sagen, im zweiten Wahlgang zählt dann nur noch die einfache Mehrheit. Und es ist aber gleichzeitig so, es gibt also keine echte Stichwahl, was bedeuten würde, dass einfach die 2 Zweitplatzierten nochmal gegeneinander antreten. Das ist in anderen Bundesländern so, dass automatisch die weiterkommen und man dann nur noch die Auswahl zwischen den beiden hat. Sondern im zweiten Wahlgang können alle antreten, die noch einmal möchten. Und es können sogar noch neue Kandidaten, die vorher gar nicht angetreten sind, die können auch noch neu antreten. Und das heißt, dann haben wir natürlich eine Situation, wo sich die Lager, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, rechts und links, also die alte Aufteilung, wie wir sie oft so haben, dass die sich aufsplittern können und dann ein Lager, wenn da mehrere Kandidaten dann für ein Lager antreten, dann nehmen die sich gegenseitig die Stimmen weg und dann gewinnt vielleicht das andere Lager. Auch wenn man jetzt, und das war zum Beispiel in Stuttgart der Fall, praktisch alle Stimmen vom ersten Wahlgang, eben jetzt sage ich mal ökosozialen linken Lager zusammennimmt, 60% der Leute fürs ökosoziale linke Lager gestimmt haben und eben fürs konservative Lager nur, ich glaube, über 30%. Das heißt, wir haben hier ein Wahlsystem, was bewirken kann und relativ leicht bewirken kann, dass am Ende eine Person OB wird, die nicht eigentlich den größten Rückhalt in der Bevölkerung für ihre thematischen Programmatiken hat.
Das aktuelle System neigt natürlich dazu, Kandidaten zu fördern, denen es eher um den Machterhalt geht als um inhaltliche Schwerpunktsetzung. Wer sich kompromissbereit zeigt und viele politische Strömungen hinter sich vereinigen kann, der wird dann ins Amt gewählt. Nun habt ihr aber nicht nur euch über die aktuelle Situation beschwert, sondern ihr habt tatsächlich einen Lösungsvorschlag bzw. einen Alternativvorschlag unterbreitet. Ihr sprecht hier von der integrierten Stichwahl. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Genau, integrierte Stichwahl ist ein Konzept, was, wenn ich jetzt das erste Mal beschreibe, vielleicht etwas kompliziert klingt. Aber wenn man es 2-3 Mal hört, dann wird es schnell einsichtig und dann ist es am Ende auch eigentlich sehr leicht anzuwenden, vor allem für die Bürgerinnen und Bürger. Und auf die kommt es ja als allererstes an. Also ich erkläre mal, wie das funktioniert. Und zwar ist das so, es heißt integrierte Stichwahl oder eben auch Präferenzwahl. Das ist eigentlich der bessere Name. Und Präferenzwahl heißt es deswegen, weil es eben so wäre, dass wir als Bürger einen Wahlzettel bekommen und diesen Wahlzettel mit, sagen wir jetzt mal, 5 Kandidaten als Beispiel, einfach durchnummerieren. Das heißt, ich vergib die Zahlen 1 bis 5 und zwar nach meiner persönlichen Priorität. Ich sage, der sollte meiner Meinung nach am liebsten Bürgermeister werden, der kriegt die 1. Wenn der es nicht wird, dann hätte ich gerne den, der kriegt die Nummer 2 und so weiter. Also so werden die Zahlen vergeben. Dann, man muss aber nicht alle 5 ankreuzen, wenn man irgendwie nur 3 gut findet, sagt man, meine 3 Stimmen sollen zählen und für die anderen möchte ich gar keine Stimme abgeben, weil die mir gar nicht gefallen. Also das ist auch noch völlig dem Bürger überlassen. Dann werden alle Wahlzettel ausgewertet und das funktioniert erstmal so, es werden die Erststimmen angeschaut, also alle Leute, die mit 1 angekreuzt wurden, kriegen praktisch ihre Stimmen. Und dann wird geschaut, wer hat die wenigsten Erststimmen bei diesem Zählgang. Und diese Person hat offensichtlich nicht gewonnen. Also werden deren Wahlzettel nochmal hergenommen und überall auf dessen Wahlzettel wird geschaut, wen hätten die Leute gerne als Zweitpräferenz. Und dann wird demjenigen, der die Zweitpräferenz ist, wird dann dieser Wahlzettel zugeordnet. Und so kann man das praktisch so oft wiederholen. Also immer nimmt man denjenigen mit den letzten Stimmen und teilt den, dessen Stimmzettel auf die übrigen verbleibenden Kandidaten noch aus. Und am Ende hat man einen Kandidaten, der über 50% der Stimmen hat. Und natürlich ist es so, diese 50% der Stimmen setzen sich dann zusammen aus Erstpräferenzstimmen, Zweitpräferenzstimmen, Drittpräferenzstimmen, vielleicht sogar Viert- und Fünftpräferenzstimmen. Aber es ist der Kandidat, mit dem sozusagen der größte Teil der Bevölkerung am ehesten gut leben kann. Und das ist genau das, was wir finden, was ein Wahlsystem eigentlich herausfinden muss. Welcher Kandidat hat den größten Rückhalt in der Bevölkerung und kann deswegen auch dann die effizienteste und getragenste Politik machen?
Das hört sich ja so ein bisschen nach Konsensieren an. Man versucht eben nicht rauszufinden, wer als Lieblingskandidat von der größten Anzahl von Personen gewählt wird, sondern mit wem die meisten leben können.
Ja, da hast du absolut recht. Es wird eigentlich der Widerstand auch gemessen. Also es wird praktisch gleichzeitig gemessen, gegen wen die Leute am wenigsten Widerstand haben. Und ich denke, das ist doch ein vernünftiger Ansatz, dass man sozusagen ja nicht eine Person hat, wo dann am Ende eine sehr große Anzahl der Menschen sehr unglücklich sind, wie es jetzt angenommenerweise auch in Stuttgart sein könnte, dass eben ein OB des Lagers gewinnt, was 60% der Menschen nicht gewählt haben. Das würde, glaube ich, den Frust, der eh schon bei vielen Menschen da ist, doch noch sehr erhöhen.
Nun seid ihr bei Mehr Demokratie e.V. ja auch eine Art Lobbyorganisation für mehr Demokratie. Wie sieht es denn aus in Baden-Württemberg? Ist eine Wahlrechtsreform in greifbarer Nähe, in Aussicht? Wie ist da die Reaktion aus der Politik?
Ja, also schönerweise in solchen Momenten wie jetzt gerade, wo praktisch allen vor Augen geführt wird, wie schwierig das aktuelle Wahlsystem ist, findet man Gehör. Also wir können das neue Wahlsystem vorstellen, es wird diskutiert und man sieht wieder, wie unglaublich viel Anklang es findet, auch bei den Bürgern, die davon natürlich auch größtenteils noch nie vorher gehört hatten. Das ist ja schön und zeigt auch wieder, wie gut das wäre, so eine Veränderung zu machen. Aber leider sind Wahlreformen mit das härteste Brett, was man bohren kann in der Politik, weil die Wahlreformen eben von denen gemacht werden, die danach auch mit diesem System wieder gewählt werden wollen. Und Gott sei Dank, ich meine, Oberbürgermeisterwahl wäre jetzt noch ein bisschen leichter, weil das wird natürlich in der Gemeindeordnung geregelt. Das heißt, im Landtag würde darüber abgestimmt werden müssen. Und die Landtagsabgeordneten sind jetzt nicht direkt betroffen. Da könnte man das schon machen, aber es ist leider doch so, dass wir aus der politischen Szene da wenig Rückmeldung bekommen und die Hoffnung nicht sehr groß ist, dass solche sehr sinnvollen Änderungen umgesetzt werden. Eine Idee, die wir dazu immer noch hatten, also allgemein beim Thema Wahlrecht, um da was voranzubringen, weil wir sind zum Beispiel auch sehr unzufrieden mit dem Landtagswahlrecht, wäre, dass man einen Bürgerrat aus ausgewählten Zufallsbürgern diese Aufgabe überträgt, zu sagen, welche Wahlsysteme sind eigentlich am besten und vielleicht auch noch eine Ergänzung, welche sind auch am zukunftssichersten, weil dieser Punkt ist mir noch sehr wichtig. Gerade können wir vielleicht noch einigermaßen in Lagern denken mit rechts und links, aber ich glaube, der Zeitgeist ist so, dass sich das immer weiter aufweichen wird. Und was ist denn, wenn es dann in Zukunft 3 oder 4 verschiedene Lager gibt? Und wir haben ein System, das damit überhaupt nicht umgehen kann und dann Ergebnisse produziert, die völlig neben den Wünschen der Bevölkerung liegen. Also das Problem, das wir jetzt haben, wird praktisch in Zukunft noch schlimmer werden. Und deswegen müssen wir dringend eben schauen, wie unsere Demokratie zukunftsfest gemacht werden kann. Und wenn das Parlamentarier nicht angehen wollen, dann könnte man das an Zufallsbürger übertragen, die dann eben ganz neutral und repräsentativ für die Bevölkerung sich anschauen, was die besten Systeme wären. Und dann könnte man natürlich noch eine Volksabstimmung darüber machen, um zu sehen, ob die größte Bevölkerung das auch mittragen möchte und sich diese neuen Wahlrechte selbst geben möchte.
Ein Bürgerrat, der das Wahlrecht reformiert und ein landesweiter Bürgerentscheid, der diese Wahlrechtsreform dann legitimiert. Das wäre natürlich der Königsweg hin zu einem neuen Wahlrecht. Vielen Dank an dieser Stelle an Sarah Händel, Landesgeschäftsführerin des Vereins Mehr Demokratie e.V. zu diesem Vorschlag einer Wahlrechtsreform.
Danke auch und tschüss.
Vor einer Woche fand hier ja eine Aktion aus dem querdenkennahen Spektrum statt, dem ihr ja quasi mehr oder weniger zum Opfer gefallen seid. Möchtet ihr mal erzählen, was da passiert ist?
Also es war, wenn ich gleich mal einhaken darf, nicht querdenkennahe, sondern es waren die Querdenker. Mhm. Ich glaube, sie bezeichnet sich selber, sie geben sich selbst das Etikett oder die Zuweisung. Also circa 10:30 kam ein Mitarbeiter zu Tina und mir ins Büro und sagte, draußen würden sich Menschen ansammeln. Relativ zackig haben wir dann schon, bevor wir raus sind, die Polizei angerufen, weil wir das letzte halbe Jahr einfach schon so viel diskutieren mussten mit Maskenverweigern und irgendwie, ich weiß auch nicht, es war uns einfach irgendwie klar, dass das jetzt Ärger gibt. Und dann sind wir nach vorne und dann waren die schon im ersten Teil des Ladens drin. Das waren 7 Menschen, alle Mitglieder im Laden und sagten, sie wollen von ihrem Recht des Einkaufens Gebrauch machen, auch ohne Maske. Und sie dürfen das und die waren halt, also tatsächlich, man muss sagen, sie waren wahnsinnig aggressiv und ja, nervig. Und Tina und ich versperrten ihnen quasi den weiteren Zugang in den Laden. Und dann ging halt ein aggressives Hin und Her.
Die waren halt Die waren halt vor allen Dingen sauer, weil wir ungefähr, also Anfang November haben wir eine Mail an alle Mitglieder geschrieben, dass wir darum bitten, und das war natürlich eine rhetorische Bitte, wir bitten darum, dass alle Menschen, die einen Attest haben, entweder jemanden schicken oder halt für die kurze Zeit doch eine Maske anziehen, weil der Laden einfach zu eng ist.
Und zu voll.
Und die allermeisten Mitglieder fanden es auch toll, aber eben halt eine kleine Gruppe nicht. Und es wurden hier im Laden einfach, es gab immer mehr Menschen, die kamen und sagten, ja, aber ich habe einen Attest, ich brauche keine Maske anziehen. Das war einfach so viel, dass wir gar nicht mehr anders konnten.
Ich habe die Mail auch gelesen und da formuliert ja tatsächlich auch verständnisvoll, halt dir das plausibel, dass diese 7 Leuten tatsächlich gesundheitliche Einschränkungen durch das Maskentragen haben?
Also ich würde mich nicht auf die auf das einlassen, weil das können wir nicht beurteilen. Mhm. Und darum geht's. Ich will jetzt mich nicht, Tina auch nicht, wir wollen uns nicht als Richter aufschwingen, wer hat berechtigterweise einen Attest und wer nicht. Das finde ich aus dem Bereich will ich raus. Ja. Es gibt Ärzte, die sagen, es gibt keine medizinische Indikation, die nicht für eine halbe Stunde einkaufen, eine Maske tragen, nicht rechtfertigen würde. Gibt es Ärzte, sage ich nur. Ja. Aber ansonsten.
Genau, das ist auch nicht unsere Aufgabe, irgendwie Atteste zu überprüfen auf ihre Rechtmäßigkeit. Aber wir haben einfach mittlerweile wirklich die Nase davon voll, auch drüber immer zu reden, weil wir haben im letzten halben Jahr uns den Mund fusselig geredet. Und dann kriegte man halt auch Antworten wie, ihr dürft es gar nicht kontrollieren, das darf nur die Polizei und wir müssen es euch gar nicht zeigen. Und also es war
vornherein wenig solidarisch, wenig zugewandt, sie agierten nicht als, wie können wir jetzt das Problem lösen? Wir haben einen Wunsch und ihr habt einen Wunsch, das widerspricht das. Tatsächlich waren zeitweise Tina richtig großzügig einigen gegenüber und sagte, schickt mir eine Einkaufsliste per Mail, ich richte euch das. Eigentlich haben wir die Infrastruktur vor Ort nicht, das war großzügig, da hat Tina nochmal Arbeitsstunden obendrauf gepackt, aber es wurde überhaupt nicht gutiert, im Gegenteil, wir wurden noch aggressiver angegangen. Also das muss man auch ganz klar sagen. Mhm.
Könnt ihr die Argumentation verstehen dahingehend, dass sich Leute ja tatsächlich wie in einer Diktatur und krass benachteiligt fühlen davon, dass sie für ein paar Minuten eine Maske tragen müssen?
Nein, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Mir ging es am Anfang von der Maskenpflicht auch nicht wahnsinnig gut damit, weil ich mir es gar nicht vorstellen konnte, wie ich das aushalten soll. Manchmal trage ich die Maske stundenlang. Ja? Also wenn wir an der Kasse stehen, das sind 4-5 Stunden am Stück. Und ich muss sagen, ich habe mich halt jetzt dran gewöhnt. Ich habe mich dran gewöhnt und ich halte die Maßnahme für mehr oder weniger sinnvoll. Und von daher und vor allem finde ich, ist es halt einfach ein Akt der Solidarität gegenüber den anderen. Zu sagen, ich schütze dich vor meinem Ausstoß. Und genau, und deswegen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man so ein Theater machen kann wegen 10 Minuten Maske tragen. Und wir akzeptieren ja zum Beispiel einen umgebundenen Schal oder wie heißen diese Dinger, diese Loops. Sowas ist ja alles in Ordnung. Man muss ja gar nicht eine medizinische FFP2-Maske oder sonst was tragen. Man kann ja einfach zeigen, dass man mitmacht.
Anfang November, den 4. November, wurde erneut ein Antifaschist in Stuttgart festgenommen. Ihm wird unter anderem auch vorgeworfen, an einer Auseinandersetzung mit den Mitgliedern der Scheingewerkschaft Zentrum Automobil im Mai beteiligt gewesen zu sein. Wegen diesem gleichen Fall sitzt ja auch schon der Antifaschist Jo seit dem 2. Juli in Untersuchungshaft in Stuttgart-Steinheim. Wir haben darüber berichtet und hier am Telefon jemanden von der Soli-Kampagne für die 2 inhaftierten Antifaschisten. Hallo.
Hallo.
Vielleicht erstmal zum Verständnis, was ist denn da Anfang dieses Jahres eben mit dieser, wie ihr auch schreibt, Scheingewerkschaft Zentrum Automobil da vorgefallen?
In Stuttgart haben sich Anfang des Jahres die sogenannten Querdenker formiert, die jetzt eben ja mittlerweile bundesweite Öffentlichkeit bekommen haben und mittlerweile jetzt, glaube ich, auch mit Berlin und Leipzig einfach deutlich geworden ist, was für rechte Großaufmärsche das sind. Und das hatte leider seinen Anfang in Stuttgart. Und dementsprechend wurde das auch von Protesten begleitet, von Protesten gegen Recht. Und im Zuge eben einer der Großdemonstrationen gab es am Rand von der Großkundgebung eine Auseinandersetzung zwischen Nazi-Gegnern und eben Mitgliedern dieser Scheingewerkschaft Zentrum Automobil, bei der eben ein Mitglied von Zentrum Automobil liegen geblieben ist und dann auch ins Koma, also erheblich verletzt wurde. Genau, Zentrum Automobil gibt es schon seit einigen Jahren und hat sich bei Daimler unter Türkheim sozusagen gegründet. Gründer sind vor allem ehemalig aktive Neonazis, so eben den ihr Vorsitzender, der bei Neue Werte gespielt hat, wo der NSU den Soundtrack genutzt hat für ihr Bekennervideo zum Beispiel. Und die haben auch direkte Kontakte hin zum NSU und so weiter. Und genau, also es ist einfach eine rechte Truppe, die aber eben versucht, sich als Kümmerer darzustellen innerhalb der Belegschaft bei Daimler, versucht vor allem einfach Hetze gegen die IG Metall zu machen und damit sich als Alternative zu präsentieren und eben für kleinste Angelegenheiten für die Angestellten von Daimler da zu sein, um damit zu symbolisieren, wir sind für euch da. Man muss aber sagen, bei den ganzen Tarifauseinandersetzungen, bei größeren Konflikten mit der Daimler-Führung, da spielt Zentrum Automobil überhaupt keine Rolle. So zur schnell kurzen Einschätzung zu Zentrum. Es gibt einige interessante Veröffentlichungen auch bei uns, die wir verlinkt haben auf der Kampagnenseite.
Dann eben am 2. Juli gab es eben in mehreren baden-württembergischen Städten eine Reihe von Hausdurchsuchungen. Kannst du da nochmal ein bisschen was zu dem Tag selber erzählen, was da so passiert ist?
Genau, also am frühen Morgen, also meistens ist ja so, dass die um 6 Uhr rein dürfen. Genau, und dann um Punkt 6 waren sozusagen in mehreren Städten in Baden-Württemberg und darunter eben einige, also in Stuttgart und um Stuttgart herum, gab es eben mehrere Hausdurchsuchungen bei linken Aktivistinnen. Die Hausdurchsuchungen gingen alle sehr sehr rüppig vor. Die Polizei hat meistens einfach die Türen eingetreten und ist sozusagen in die Wohnungen reingestürmt, hat dort die Wohnungen durchsucht, haben angeblich eben sozusagen Sachen gesucht, die auf eine Beteiligung innerhalb dieser Auseinandersetzung hindeuten, haben vor allem Datenträger, also alle möglichen elektronischen Geräte beschlagnahmt. Teilweise auch wirklich, muss man sagen, Sachen, wo man denkt, was wollt ihr damit? Genau, und das war recht, also es war ziemlich schikanös, natürlich auch für die Betroffenen. Das ist natürlich hart, wenn um 6 Uhr morgens vermummte Polizisten vorm Bett stehen. Ja, und damit hat es angefangen und eben die Betroffenen wer sozusagen zu Hause war, wurde gleich mitgenommen und zu einer DNA-Abgabe gezwungen. Genau, und beim Jo, der war sozusagen auf dem Weg zur Arbeit und wurde auf dem Weg zur Arbeit von Zivilbeamten sozusagen auf den Boden geworfen und festgenommen. Das heißt, noch bevor sozusagen die Hausdurchsuchung war, bei ihm wurde er sozusagen festgenommen und direkt in Untersuchungshaft gesteckt.
Ich erinnere mich auch noch gut an den Tag und auch an den nachträglichen Aufarbeitungen dieser Hausdurchsuchung. So ist ja in Tübingen auch eine Person, ein Mitarbeiter, der von einem linken Abgeordneten ja ebenfalls hat durchsucht worden, die Wohnung und Sachen beschlagnahmt worden, obwohl er nachweislich ja gar nicht an diesem Tag in Stuttgart war. Die Ermittlung in Stuttgart hat ja die Ermittlungsgruppe Wasen, wie ihr schreibt, inne. Magst du da ein paar Worte zu den Ermittlungen verlieren?
Ja, also so, wir haben natürlich keinen direkten Einblick in die Ermittlungsgruppe, aber das, was sozusagen nach außen deutlich wird, ist, dass da eben mit enorm viel Aufwand die Ermittlungen vorangetrieben werden, dass da eine sehr große Sache draus gemacht wird, dass da mit sehr großem Nachdruck ermittelt wird. Auch die Durchsuchungen waren unserer Meinung nach eben recht willkürlich. Es hat eben sehr verschiedene Leute getroffen. Eben in einem Fall hat sich das sehr schnell schon aufgeklärt, weil der betroffene Antifaschist bei einer öffentlichen Kundgebung in einer anderen Stadt zum gleichen Zeitpunkt eine Rede gehalten hatte vor Augen der Polizei. Das heißt, offensichtlich hatten sie da nicht sich so viel Mühe gegeben, als dass sie irgendwie ihre eigenen Kollegen da befragen konnten, sondern einfach versucht haben, über verschiedenste Wege Leute, wo sie denken, dass sie damit zusammenhängen, da die Durchsuchungen zu machen und eben gleich mit dieser zwangsweisen DNA-Abgabe zu verbinden.
Ihr schreibt auch nach der erneuten Festnahme eben am Anfang diesen Monats, dass in diesem Verfahren mehrfach auch Hinweise gab, dass Spekulationen und Getratsche in die Ermittlungen eingegangen sind. Wie kann man sich denn davor schützen?
Naja, also wir versuchen wirklich mit den Fakten zu arbeiten. Das, was wir wissen, damit können wir arbeiten, damit können wir unsere Solidarität praktisch werden lassen, damit können wir konkret politisch arbeiten. Was wir aber nicht machen wollen, ist zu spekulieren oder eben sich zu überlegen, okay, was hätte gewesen sein können, was war wie und so weiter, sondern und ich denke, das ist auch die richtige Herangehensweise, weil natürlich solche Depressionsschläge nicht nur eben die einzelnen Leute betreffen, die da die Hausdurchsuchung bekommen, sondern es geht eben auch darum, Angst in eine linke Bewegung reinzutragen, Exempel zu statuieren, wo man zeigt, hey, wenn ihr euch links betätigt oder antifaschistisch betätigt, kann es jeden von euch treffen. Und warum hat es jetzt ausgerechnet mich getroffen? Warum hat es nicht die Person getroffen? Und das sind eben lauter Spekulationen, die natürlich durch solche Repressionsschläge geheizt werden. Und was ja auch erstmal verständlich ist, dass Leute Gedanken machen, aber wir sagen, da müssen wir eben gemeinsam drüber sprechen, dass sowas eben niemandem dient, sondern eben gefährlich sein kann für andere oder kann eben nochmal die Repression verschärfen. Wo wir natürlich sagen müssen, dass wir, also man muss schon sagen, das ist schon ein sehr harter Schlag und viele der Betroffenen da auch wirklich sehr stark mit umgegangen sind.
Also ihr schreibt auch, dass es ja auch nach den Razzien und Festnahmen eben von Jo Observationen und auch Anquatschversuche gab. Also es wurden alle möglichen Mittel der Repressionsbehörden ja aufgefahren. Du sprachst ja eben, dass diese Repression ja auch immer auch ein Schlag gegen, sag ich mal, die komplette Bewegung, antifaschistische Bewegung ist. Und das erleben wir ja gerade immer mehr. Also so sind ja gerade allein bei euch in Stuttgart jetzt zwei Antifaschistinnen, die sich ja in Nazis in den Weg gestellt haben, jetzt in Haft. Und einen Tag nach der erneuten Festnahme am Mittwoch, den 4. November bei euch, erfolgte ja auch ebenfalls eine Festnahme in Leipzig von einer Antifaschistin. Lina befindet sich seitdem auch in Haft. Wie bewertet ihr denn gerade so diese Repressionsschläge gegen AntifaschistInnen hier in der Zeit gerade?
Na, wir erleben in einer Zeit, wo Rechte immer salonfähiger werden, wo sich rechte Strukturen und extrem rechte Strukturen etablieren und gleichzeitig wir eine Zeit erleben, wo viele Sachen aber auch an die Öffentlichkeit kommen, wo fast täglich Meldungen kommen von rechten Polizeichats, von bewaffneten Neonazis, von Waffenlagern, die aufliegen und ganz viele Einzelfälle, die sich da anhäufen. Deshalb ist natürlich wirkt sich das so aus, dass das Vertrauen zum Staat im Kampf gegen Rechts natürlich immer geringer wird, wenn es nicht sowieso schon gegen Null geht. Und natürlich einige Leute merken, okay, der Staat ist nicht derjenige, der uns vor den Rechten schützt, sondern vielleicht ist der Staat eher derjenige, der die Rechten beschützt. Und da muss der Staat natürlich, oder da will der Staat sich selbst die Hoheit erkämpfen, zu sagen, wir sind hier diejenigen, die die Einzigen, die Gewalt ausüben dürfen. Wir haben nur das Recht darauf und bekämpft sozusagen alle, die das Gewaltmonopol des Staates in Frage stellen. Und hat eben, also was soll ich denn erwarten von Repressionsbehörden, die selbst mit den Rechten an vielen Punkten und an vielen Ecken verstrickt sind? Da kann ich ja nicht von denen erwarten, dass sie gegen Recht vorgehen.
So einer der Sprecher der Solidaritätskampagne für die beiden inhaftierten Antifaschisten in Stuttgart. Für mehr Infos zu der rechten Scheingewerkschaft Zentrum Automobil und wie Mensch die Inhaftierten unterstützen kann, schaut auf der Webseite notwendig.org nach. Hier findet ihr unter anderem Adressen, um den Gefangenen zu schreiben, und ein Spendenkonto.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 26. November 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.